mich zu fragen, worauf ich mich da eingelassen hatte. Kapitel 2, an Bord des außerirdischen Raumschiffs. Oh Gott, das war der Ausruf von Miriam, die damit frühmorgens sowohl Überraschung, als auch Widerwillen ausdrücken wollte. Als Antwort auf meine wiederholenden Klopfsignale stieg die riesige, runde Plattform wieder über die Wasseroberfläche, und die Ansicht war im hellen Tageslicht viel eindrucksvoller. Die leicht kuppelförmige Plattform lag, wie gestern Abend auch schon, mit ihrer Kante in Wasserhöhe. Die Oberfläche war größtenteils glatt, wie polierter Stein und hatte eine dunkelgraue Farbe mit verstreuten Flecken, der weiß aussahen, als hätte jemand Mehlsäcke darauf geworfen. Auf dieser beinahe vollkommen glatten Oberfläche befanden sich unzählige Zerfetze, verkohlte Rillen, die in einem schmalen Kratzer endeten, als wäre etwas explodiert. Fast alle dieser Kratzer und Rillen verliefen in eine Richtung und vermittelten den Eindruck, dass das Raumschiff von feindlichem Feuer angegriffen worden wäre oder jemand sich mit einer Lötlampe daran zu schaffen gemacht hätte. Alles in allem war es ein bedrohlicher Anblick, und Miriams Reaktion war nicht sehr beruhigend. Stiff, bitte geh nicht, so etwas Fremdes kann für uns allen nur Schwierigkeiten bedeuten. Natürlich hatte sie recht. In dieses Ding einzutreten kam mir verkehrt vor, aber trotz der anhaltenden Angst vom letzten Abend und dem bedrückenden Gefühl in meinem Bauch konnte ich nicht anders, als diese verbotene Plattform zu betreten, denn nichts konnte mich zurückhalten. Schon ein paar Momente später saß ich auf der Kante der Plattform, trocknete meine Füße, nachdem ich durchs Wasser gewartet war, zog meine Socken und Schuhe an, und bewaffnet mit Sandwix, Thermoskanne und Notizpapier begann ich die Öffnung zu suchen, die sie mir beschrieben hatten. Ich ging kaum ein paar Schritte herum, als ich eine tresorähnliche Tür langsam zu öffnen begann, und es wurde etwas Sand und Wasser, das ich abgesetzt hatte, durch die komprimierte Luft weggeblasen. Ich ging näher und schaute durch ein rundes Loch hinunter, das etwa einen Meter groß war und in einem würfelförmigen Raum endete, der ungefähr 2 Meter groß war. Plötzlich hörte ich die Stimme wieder. Willkommen an Bord. Seien Sie vorsichtig beim Herunterklettern, die Leiter ist gefährlich für Sie. Tatsächlich war die Leiter nichts anderes als eine Stange, mit gestaffelten Sprossen auf jeder Seite, wo Platz für meine Füße war. Beim Hinuntersteigen stoppte ich, winkte zu Miriam und sagte zu ihr, mach dir keine Sorgen, so um 5 bin ich zurück, der Empfang war sehr freundlich und hier drinnen ist es ziemlich gemütlich. Als ich unten angekommen war, schaute ich im Raum umher. Unvorstellbar komplizierte Ausstattung befand sich an den Wänden und an der Decke. Die einzigen Dinge, die mir vage vertraut waren, waren riesige Spulen und Trommeln, umwickelt mit allen möglichen Größen von Kabeln und Schläuchen. Im Boden war eine Metalltür, die sehr irdisch aussah, mit einem runden Knopf in der Mitte, über den ich beinahe stolperte. In einer Ecke stand eine Konsole, mit einer Reihe von Knöpfen und darüber befand sich eine Panoramascherm, der ungefähr 1,5 Meter lang und 1 Meter hoch war und in einem weichen, grünen Licht glühte. Hinter den Konsolen stand ein eigenartig normal aussehender Sessel, mit einem Metallrahmen und Lederbezug. Die Stimme lud mich ein, mich niederzusetzen und erklärte, dass diese Sitze unbegrenzte Einstellmöglichkeiten hatte, dass es aber viele Anweisungen mit der Stimme bedurfte, um endlich komfortabel sitzen zu können. Minus ja, danke, was jetzt? Einführungen scheinen ein guter Weg für den Beginn zu sein. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Minus ja, natürlich. Minus wie dürfen wir Sie ansprechen? Minus nennen Sie mich Stuff. Minus Ock, Stiff, die Sprache die wir sprechen, ist nicht Ihre, auch wenn es so scheint. Es ist die Sprache aller Lebewesen im Universum, sogar eine Pflanze oder ein Tier würde sie verstehen. Diese Sprache wurde auch auf der Erde vor der babylonischen Sprachenverwirrung gesprochen. Du kannst die Worte nicht hören, aber die Töne werden direkt durch deine emotionale Struktur reflektiert, dem sogenannten Lebensfeld. Deshalb versuche nicht, Worte zu verstehen, sondern höre auf die Reflexionen in deiner Seele. Minus, ist das eine Art von Gedankenübertragung? Minus nicht wirklich, aber es ist etwas Vergleichbares. Minus ich verstehe. Minus wie alt bist du? Minus ich bin 43. Minus bist du gesund? Minus ja, perfekt. Minus hast du eine hohe soziale Funktion? Minus was meint ihr mit hoch? Ich leite ein Geschäft mit mehreren 100 Angestellten. Minus da bist du also ein Repräsentant der leitenden Ebenen des Westblocks. Minus ich verstehe eure Frage nicht, was meint ihr mit Westblock? Minus dann lass es uns anders fragen, unterstützt du die freie Marktwirtschaft? Minus ja, ohne Zweifel. Minus jetzt bist du dran, vielleicht möchtest du uns von der Nähe sehen? Unmerklich stieg die Anspannung und mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich habe Angst, dass ich einen Schock bekomme, wenn ich euch sehe. Minus wie war, Nichts ist bedrohlicher, als eine visuelle Konfrontation mit einer anderen, intelligenten Rasse. Fühlst du dich stark genug, nicht in Panik zu geraten? Jetzt weiß ich ja, dass ich nichts von euch zu befürchten habe, ich werde nicht in Panik geraten. Du hast sicherlich von uns nichts zu befürchten, im Gegenteil, wir stehen in deiner Schuld. Schau durch das Fenster rechts neben dem Schirm. Wenn wir das Licht einschalten, wirst du uns im Navigationsraum sehen können. Bereit? Ok, hier sind wir. Ich blickte in eine riesige, runde Kammer, ungefähr 15 Meter im Durchmesser und 3 Meter hoch. Von der Dekompressionskammer aus konnte ich den größten Teil des Navigationsbereichs überblicken, in dem unglaublich viele Instrumente und Kontrolleinheiten zu sehen waren. Merkwürdigerweise waren alle Instrumente und Paneele am Boden montiert. Seitlich verliefen Gänge, welche durch senkrechte Metallgitter abgetrennt waren, die bis zur Decke reichten. Alles war dunkelblau, fast schwarz, eingefärbt und verursachte befremdliche Lichteffekte. Die dominierenden schwarz-blauen Oberflächen wirkten wie ein fast unsichtbarer Hintergrund, aus dem all die weißen oder polierten Metallknöpfe, Griffe und Instrumente hervorstanden und damit einen sehr starken Kontrast bewirkten. Die umlaufende, vertikale Wand der Kuppel sah so aus, als wäre sie aus Glas gemacht. Das auf Hochglanz polierte Metall war stark reflektierend und gab ungewohnte Lichteffekte durch die Reflexionen. Auf den zahlreichen Paneelen leuchteten viele unterschiedlich gefärbte Kontrollleuchten, gemischt mit dunklen, durchsichtigen Streifen, auf welchen blitzende und blinkende Linien zu sehen waren. Ein beeindruckendes Stück Technologie. Plötzlich bemerkte ich, dass gar kein Zeichen von Leben, oder was auch immer, vorhanden war. Gut, wo seid ihr jetzt? Bereite dich vor. Du wirst uns gleich sehen können. Ein Licht begann einen Bereich direkt vor dem Fenster zu beleuchten. Ich sprang zurück. Trotz meiner geistigen Vorbereitung war die lähmende Angst ziemlich schnell zurückgekehrt und jagte kalte Schauer über meine Kopfhaut, durch meinen Hals und über meine Schultern. Auf der anderen Seite des Fensters saßen 8 fremdartige, humanoide Kreaturen in einem Halbkreis wie an einem Konferenztisch. Ihre Gesichter und ihre Formen strahlten mehr primitive, animalische Kraft aus, als hochmütige, erhabene Intelligenz. Ich fühlte die Unsicherheit von Gänst du von jemand anderen erwarten, dass er ein Gesicht zeichnet, von dessen Existenz bis jetzt noch nicht einmal jemand geträumt hat. Wie kannst du ein Porträt mit Worten erstellen? Mein Freund Rudolf, der die Aufgabe übernommen hat, die Bilder dieses Buches zu zeichnen, wurde beinahe in den Wahnsinn getrieben bei meinen unzähligen Versuchen, eine gute Ähnlichkeit auszudrücken, welche ihre Überlegenheit demonstrieren sollte. Schließlich überzeugte er mich, dass nicht einmal eine Fotografie das effektiv treffen würde, was ich in der Vorstellung hatte. Unglücklicherweise müssen die Gesichtsausdrücke somit der Vorstellung des Lesers überlassen bleiben. Es war der hypnotische Effekt ihrer Augen mit ihren großen, rechteckigen Pupillen, die einen so starken Eindruck auf mich machten. Sie hatten sehr aufmerksame, friedvolle Augen von großen, philosophischen Denkern, die mich mit Wissen der Freundlichkeit studierten. Ihre Köpfe hatte dieselbe Größe wie unsere, nur etwas nach hinten versetzt, und in der Mitte des Schädels war ein knöcherner Kamm, welcher sich in eine tiefe Rille bis zur Mitte der Stirn wandelte. Es vermittelte den Eindruck, als wäre der Schädel in 2 Hälften unterteilt. Am hinteren Teil des Kopfes endet dieser Knochenkamm in einer halbkreisförmigen Muskelformation, die sich über den Hals an die Schulter erstreckte, was ihn sehr viel kräftiger aussehen ließ als unseren. Dasselbe gilt für den gesamten Aufbau ihres Körpers. Sie sind viel solider gebaut als wir. Ihre Arme und ihre Schultern, wie auch alle anderen Proportionen, waren im Vergleich zu uns viel kräftiger und muskulöser ausgebildet, kombiniert mit ihren krallenähnlichen Händen, welche den Eindruck der Kraft eines Schraubstocks vermittelten. All das kombiniert mit ihren breiten Brüsten und ihren kurzen, stämmigen Beinen ließ sie aussehen, als würden sie nicht einmal einem Gorilla aus dem Weg gehen. Ihr Muskelgewebe wirkte auch anders, wie feste Gummi, und ihre dünne Haut folgte den Konturen ihrer Muskeln viel enger als unsere. Von der Oberseite des Kopfes bis zur Rückseite des Halses waren sie mit kurzem, glattem Haar bedeckt, das so glänzte wie das Fell eines glatt behaarten Tieres. Die Farbe ihrer Haare war unterschiedlich, bei jedem, rostbraun, gold- und silbergrau, entweder einfarbig, oder vermischt. Die haarlose Haut hatte einen blassen, glasähnlichen Schimmer. An den Rändern ihres Gesichtes war die Haut etwas graubrauner, als in der Mitte. Als sie mir ihre Köpfe zuwandten, schien die Haut Licht und Schatten der Umgebung zu reflektieren. Dieser veränderliche Farbeffekt erregte sehr oft meine Aufmerksamkeit. Ihre Zähne schienen 2 ununterbrochene, weiße Streifen oben und unten zu sein, welche sich wie eine Schere zu schließen schienen. ihre Zähne und das Gipfelweiße ihrer Augen reflektierte die befremdliche Beleuchtung in so einen und auch noch andere Motive zeigten. Ich entschied, die stille Begegnung zu beenden. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, mich an euer Angesicht zu gewöhnen. Wir können dich nur beglückwünschen, du hast eine beachtliche Selbstbeherrschung. Dasselbe hast du uns demonstriert, als du unser Mannschaftsmitglied gerettet hast, wofür wir uns noch einmal bedanken wollen. Beschreibung der Bilder http://www.galaktikserver.net/rune/aga.html Humanoide vom Planeten Aga, der etwas mehr als 10 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Obwohl diese Lebewesen den gleichen Ursprung und die gleiche Identität wie die Menschen haben und ihre Physis in vielen Punkten mit unserer vergleichbar ist, gibt viele große Unterschiede im Erscheinungsbild, die auf die unterschiedlichen planetaren Bedingungen zurückzuführen sind. Der Planet ist viel größer, die Anziehungskraft beträgt fast 3 G und der atmosphärische Druck ist mehr als 7 bar mit höherem Stickstoff- und Ammoniumanteil als unsere Luft. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist geringer als unsere, aber die dichte Atmosphäre in Kombination mit dem schweren Regen und den großen Spitzengeschwindigkeiten verursachen manchmal Stürme, die ein ungeschützter Mensch nicht überleben würde. Um diese Umstände zu verkraften, haben sie eine kurze, kompakte Statur mit gut entwickelten Muskeln. Besonders die Beine, verstärkten Schädeln und tief sitzende Augen. Ihre blitzartigen Bewegungen wechseln sich mit Perioden der Ruhe ab, während derer sie nur ihre Köpfe bewegen. Sie haben einen steifen Gang mit kurzen Schritten, als würden sie über Eis laufen. Ursprünglich waren sie Amphibien und lebten im Wasser. Ihre Körper sind stromlinienförmig, wie der eines Seehundes und sie sind behaart mit kurzem, glatten Haar wie ein Otter. Ihre Hände und Füße sind groß und breit und sie haben Schwimmhäute zwischen den Fingern und Zehen. Wir könnten vermutlich nicht bestehen, wenn wir mit ihnen einen Schwimmwettbewerb veranstalten würden. Sie haben die Möglichkeit, eine kleine Walart zu jagen, indem sie sie wie ein Torpedo rammen und dann als Gruppe aus dem Wasser befördern. Ihr Sexualverhalten unterscheidet sich von unserem und sie finden Sex nicht so wichtig, weil sie daraus nicht so viel Befriedigung gewinnen wie wir. Der Bevölkerungszuwachs ist langsam und sie haben keine Geschlechtskennzeichen wie die Menschen, wie volle Lippen, Ohrläppchen, gespitzte Nase, hervorstehende weibliche Brüste oder dem externen männlichen Geschlechtsorgan. Deshalb ist es nicht notwendig, ihre Körper so zu bedecken, wie wir es tun und ihr Wunsch nach Vermehrung wird aus Liebe und nicht aus Lust geboren. In dieser Hinsicht wirken wir abnormal. Ihr Schwachpunkt ist die Entwicklung ihrer Individualität. Sie machen fast alles in Gruppen oder Stämmen, denken kollektiv und befolgen die Gesetze ihrer Gesellschaft auf den Buchstaben genau. Sie leben für uns durch die Freundschaft innerhalb der Gruppe. Oh, das war doch nichts. Wenn ich all die technischen Möglichkeiten sehe, die ihr zur Verfügung habt, wundere ich mich, ob meine Hilfe wirklich notwendig war. Minus der Wert einer selbstlosen Handlung ändert sich nicht, auch wenn man im Nachhinein überlegt, wie man es anders hätte machen können. Es ist eine Tatsache, dass deine Hilfe so schnell und effizient war, dass es für uns unmöglich war, das in kürzerer Zeit zu schaffen. Es war genau jene Geschwindigkeit und Effizienz, die uns auf die Idee brachte, dass du jemand bist, mit dem wir kommunizieren könnten, die erste Kommunikation mit einem Repräsentanten dieser Welt. Sei dir im Klaren darüber, was diese Unterhaltung von dir noch verlangen wird. Du wirst mit einer Rasse sprechen, die viel weiter in der Evolution vorangeschritten ist. Das bedeutet nicht nur einen enormen technischen Vorsprung, sondern auch denselben Fortschritt in geistiger Entwicklung und Kultur. Das ist sehr schwer zu erklären, und das müssen wir klarstellen, damit du überhaupt verstehen kannst, was soziale Stabilität bedeutet. Hierzu werden wir dich Schritt für Schritt durch die Geheimnisse einer hochentwickelten Kultur führen, und mit Hilfe eines holographischen Films werden wir dich zu einer Tour auf dem Planeten Erga mitnehmen. Wir werden dir zeigen, was das Wort Zivilisation wirklich bedeutet. Es wird eine interessante Erfahrung für dich sein, deren Wert für dich im Moment noch nicht einzuschätzen ist. Du kannst genauso die persönliche Gefahr für dich nicht einschätzen. Wir kennen die Gefahren und werden dich davor schützen. Das Wichtigste für uns ist, sicherzustellen, dass deine Gedankenfreiheit nicht beschädigt wird. Die Freiheit der Gedanken ist die Essenz der Menschlichkeit, und wenn wir sie beschädigen würden, bezogen auf unsere ethnischen Richtlinien, würden wir ein Verbrechen begehen. Deshalb wollen wir dir nur Wissen vermitteln und keine Überzeugungen. Wir wünschen keine Diskussionen, wir werden nur Fragen beantworten, wenn du etwas nicht verstehst, und wir werden still bleiben, wenn du nicht mit uns übereinstimmst. Wir werden dir helfen, die Leiter des Wissens emporzusteigen, Stufe für Stufe, zuerst soziale Stabilität, dann die Subkultur, und wenn du uns folgen kannst, dann auch bis an die schwindelerregenden Höhen der kosmischen Integration. Wir werden dir nur Wissen vermitteln. Dir bleibt freigestellt, was du mit diesem Wissen tun wirst. Wenn als Ergebnis dieses Wissens in dir Überzeugungen gebildet werden, solltest du aufpassen. Stelle sicher, dass du dir nur dauerhafte Überzeugungen bildest, die durch unabhängiges, kreatives Denken entstehen und nicht durch den Einfluss starker visueller Emotionen erzeugt wurden. Diese Pseudo-Überzeugungen lähmen die individuelle Freiheit und machen den Menschen stur und dogmatisch. Wissen ist ein materieller Teil der menschlichen Verhältnisse und wie alle materiellen Dinge kann es mechanisiert oder automatisiert werden. Wir haben eine Methode zur Verfügung, die mittels einer bestimmten Strahlung die Wissensvermittlung möglich macht. Das geschieht mit einer Geschwindigkeit, von der du nicht einmal zu träumen gewagt hast. Über deinem Kopf haben wir so einen Strahlungsreflektor angebracht. Er macht zu einem großen Teil gesprochene Worte unnötig. Auf dem Schirm vor dir wirst du unsere Erklärungen in Form einer Bildgeschichte erleben, die Worte dienen nur dazu, deine Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken. Wir nennen das Fixierung der Konzentration. Doch die wirkliche Quelle der Information ist die Strahlung. Du musst dir also keine Notizen machen. Die Informationen, die du aufgrund der Strahlung erhältst, bleiben für immer gespeichert. Während du dieses Abenteuer erlebst, solltest du dich öffnen. Alles andere wird deine Konzentration beeinträchtigen. Werde nicht wütend, wenn wir irgendetwas sagen, was gegen deine Prinzipien ist. Wir wollen dich nicht verärgern. Sollten wir das tun, dann verstehe bitte, dass es nur das Ergebnis unserer Ignoranz in Bezug auf die vielen Tabus und Vorurteile der westlichen Welt ist. Sie nahmen das Strahlungsgerät gleichzeitig mit dem Film in Betrieb. Zuerst war ich nicht sicher, was passieren würde. Ich fühlte mich kalt und etwas benommen im Kopf. Vergleichbar, wenn man zu viel Wein getrunken hat. Du fühlst dich dann, als wenn du sehr klar denken könntest, aber doch in einer so schnellen Abfolge, dass es mich anfangs irritierte und ich mich erst nach beträchtlicher Zeit besinnen konnte, was von mir erwartet wurde. Ich sollte nur als entspannter Zuschauer agieren, der mit Interesse beobachtet, was passiert, und sie machen den Rest. Es ist verständlich, dass diese Art der Information nicht in geschriebenes Wort passt und dass ich hierfür alles in die Form eines Zwiegespräches gebracht habe. Das vermittelt den Eindruck, dass ich der Gesprächspartner in einer angeregten Diskussion war, aber nichts ist weiter davon entfernt, wahr zu sein. Meine Funktion während dieses Treffens könnte man vergleichen mit der eines Diktiergeräts. Die Echtheit dieses Hologramms war so fantastisch, dass sie nicht als Bild beschrieben werden kann. Solange ich meinen Kopf in der richtigen Position behielt, war es so, als würde ich durch ein Fenster schauen. Dieser dreidimensionale, farbige Panoramaschirm produzierte eine so überzeugende Illusion der Realität, dass ich nach den ersten paar Minuten dahinter schaute, um sicherzustellen, dass da nichts war. Die Feineinstellung des Bildes wurde durch mehrere Knöpfe und Hebel auf der Konsole vor mir kontrolliert. Meine erste Erfahrung mit dieser Strahlung übertrug mir eine Form des Wissens, die es mir ohne weitere Anweisungen möglich machte, mit diesen Hebeln und Knöpfen zum Beispiel die Schärfe oder die Position des Bildes auf dem Schirm einzustellen. Das Testbild, eine Menge vertikale Streifen verschwand und ich sah in ein großes schwarzes Loch, wo in der Mitte ein Ball ins Auge stach. Unabsichtlich zuckte ich zurück, worauf das Bild sofort unscharf wurde. Glücklicherweise konnte ich das selbst schnell wieder unter Kontrolle bringen. Das Loch, in das ich sah, war sehr tief und wirkte wie die endlosen Weiten des Kosmos. Auf dem schwarzen, etwas violetten Hintergrund, übersät mit tausenden von Sternen, war ein gigantischer, rosa-weißer Ball in prächtiger Schönheit zu bewundern. Der Planet Auga, diese Ansicht war sehr bewegend. Ich hatte das Gefühl, im Weltraum präsent zu sein, und fremdartige Emotionen begannen mich zu durchfluten. Die Wolkenformation war im Gegensatz zur Erde ununterbrochen, mit kleinen verwirbelten Mustern, welche das Sonnenlicht auffingen. Die rosa Flecken traten dort auf, wo es der Sonne möglich war, tiefer in die Wolken einzudringen. Am beachtlichsten waren zwei gigantische, flache, konzentrische Ringe, welche einen Schein um den Planeten bildeten. Sie waren wie die Ringe des Saturns, jedoch bestanden sie aus einem schmalen inneren und einem viel breiteren äußeren Ring, und beide verursachten einen scharfen Schatten auf den Wolken. Es war auch ein großer Mond zu sehen, mit derselben pockennarbigen Oberfläche wie unsere. Auga, die Heimat dieser Astronauten, ist ein Planet in einem anderen Sonnensystem, das nicht viel mehr als 10 Lichtjahre von uns entfernt ist. Nähere Einzelheiten der Position des Planeten haben sie mir nicht mitgeteilt. Der Durchmesser und die Masse sind viel größer als die der Erde, die Anziehungskraft ist viel dichter. die Geschwindigkeit der Rotation ist viel langsamer als die der Erde, so dass die Dauer der Tag- und Nachtzyklen viel länger ist, doch das regelmäßige Kippen der Ringe um den Planeten verwandeln einige Tage in Nächte und umgekehrt, weil die Ringe das Sonnenlicht reflektieren. Das bewirkt, dass er gar kein regelmäßiges Tag- und Nachtmuster besitzt, wie es uns bekannt ist. Durch die dichtere Atmosphäre, die anders ist im Vergleich zu unserer, kennt man auf Au gar kein helles Sonnenlicht und kann auch keinen Mond oder Sterne sehen. Eine permanente Nebelschicht in den höheren Lagen der Atmosphäre filtert das Sonnenlicht. Die blaue Farbe tritt nur in leichteren Tönungen auf, und Grün ist stärker betont als bei uns, was ein Grund dafür sein könnte, warum sie die Farbe Blau bevorzugen. Sie beschreiben die Erde als blauen Planeten mit blendendem Licht, und Au gar als grünen Planeten mit trübem Licht. Die Lebensbedingungen unterscheiden sich von denen auf der Erde. Die Temperaturen schwanken viel weniger als hier, aber wenn man zu Gehör bekommt, dass die Windgeschwindigkeit das Dreifache unseres Maximums erreichen kann, sowie Regen und Schneefall das zehnfache Ausmaß annehmen können, kombiniert mit dem Faktum, dass die Aufprallgeschwindigkeit viel höher ist, scheint es klar für uns, dass es sehr dumm sein könnte, in einen Regensturm auf Au gar zu gelangen. Nachdem mir mitgeteilt wurde, dass ein Fall aus einer Höhe von 2 m tödlich sein kann, begann ich, den Grund der physischen Erscheinung der Augianer ein bisschen mehr zu verstehen. Die gummiartigen Muskeln, die verstärkten Schädel und die langen Arme waren das Ergebnis von sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen im Vergleich zu unseren. Dort scheinen auch Erdbeben öfter und mit größerer Intensität aufzutreten als bei uns. Als ich mich zu fragen begann, wie wohl Gebäude auf solch einem Planeten ausschauen würden, änderte sich das Bild und zeigte mir eine Ansicht eines sich schnell bewegenden Raumschiffes, das gerade durch die äußere Nebelschicht des Planeten flog. Anfangs sah ich nur Wolken, über mir eine rosa Nebelschicht, die ich schon früher gesehen hatte, dann, eine Sekunde später, brach die Wolkenschicht, die für dieses fremdartige, diffuse Licht auf dem Planeten verantwortlich war. Wir passierten diese Schicht in der Höhe von ungefähr 12,5 Kilometer und betrachteten die Mixtur aus gelbgrauen, braunen und grünlichen Wolken von unten, die einen sehr düsteren und bedrohlichen Eindruck machten. Schließlich kam eine Wolkenschicht, die in Höhe, Form und Farbe unseren Wolken ziemlich ähnlich war, und schließlich, nach Passieren dieser, hatten wir einen ungehinderten Blick auf die Oberfläche. Wir sind über einen hellgrünen Ozean mit weißen Wellenkämmen geflogen. Über dem Wasser lief kerzengerade ein orangefarbener Streifen entlang, der durch eine hufeisenförmige Insel mit weißem Strand geteilt wurde und sich dann in unterschiedlichen Richtungen fortsetzte. Nur weil dieses Raumschiff seine Höhe ständig verringerte, konnte ich feststellen, was dieser Streifen war. Eine Eisenbahnbrücke. Auf langen schmalen Türmen hoch über dem Wasser lief eine Brücke, soweit mein Auge sehen konnte. Entlang dieser Brücke bewegten sich schnelle Torpedos in beiden Richtungen. Ihre Geschwindigkeit war nur ein wenig langsamer, als die des Raumschiffes und es waren viel zu viele, als dass ich sie zählen konnte. Der Abstand zwischen den Torpedos war ungefähr das Zehnfache ihrer eigenen Länge und so exakt, wie die Spuren eines Kassettenrekorders. Ich hatte wenig Zeit, die Züge weiter zu studieren, bevor wir weiterflogen. Land kam in Sicht, eine tiefliegende Küste, geteilt durch einen breiten Fluss mit großen, angebundenen Seen, und vor meinen Augen entfaltete sich ein fremdartiges, unirdisches Panorama. Soweit ich sehen konnte, war die Oberfläche durch orangefarbene Schienen in regelmäßige Rechtecke geteilt. Die langen Torpedos bewegten sich zwischen großen, gläsernen, öltankähnlichen Konstruktionen, mit kuppelförmigen Dächern. Grünflächen an beiden Seiten der Schienen schauten aus wie prähistorische Wälder. Je länger ich diese Landschaft studierte, umso mehr wurde mir bewusst, dass dies eine extreme Form der Entwicklung der Reihenbauweise war. Die Flächen zwischen den Gebäuden schienen hauptsächlich für die Landwirtschaft genutzt zu werden, die hier und da Platz machte für Industriekomplexe. Die Kamera beschleunigte. Die Landschaft veränderte sich, wurde hügelförmig, und erinnerte an die Weinige in Italien, geteilt durch Wände in riesige Terrassen. Dahinter lagen Berge, und in einer großen Mulde zwischen den Spitzen kam ein rotbrauner See in Sicht. Die Maschine drehte ihre Nase immer mehr nach unten, so dass ich eine vertikale Sicht bekam. An den Ufern des Sees waren zahlreiche Gebäude zu sehen. Abwechselnd mit mehreren, riesigen Bergkämmen. An drei Plätzen blinkten sehr helle, blau-weiße Lichter, umgeben von orangefarbenen. Alles deutete darauf hin, dass das Raumschiff dort landen würde und bevor das Bild verschwand, sah ich etwas, das mir den Atem raubte. An der rechten Seite des Schirms tief über dem See hingen drei glänzende Scheiben in der Luft, die wie Wachen wirkten. Sie hatten die Form eines perfekten, stromlinienförmigen Diskus. Ich sah fliegende Untertassen. minus du hast 3 unserer Flugzeuge gesehen. Minus in der Form einer Untertasse? Minus genau. Und wenn es dich interessiert, kannst du sie dir ansehen. Minus ganz sicher. Seid ihr in solchen hergekommen? Minus nein. Diese Flugzeuge haben so viel gemeinsam mit unseren Raumschiffen, wie ein Indianerpfeil mir eurer Marssonde. Wir hoffen, dass du wichtigere Fragen über unsere Flugzeuge stellen wirst, als diese. Natürlich. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Glasdanks eure Häuser sind? Minus, ja. Wir nennen sie Ringhäuser, aufgrund der Tatsache, dass sie die Form eines Ringes haben, der ein zentrales Freizeitgelände einschließt. Minus, ist der ganze Planet in der Art aufgebaut? Minus, ja. Alle Wohngebiete sind in dieser Art gebaut. Der Schirm zeigte eine Ansicht eines Wohngebietes von einer großen Höhe. Ihr lebt also alle in den gleichen Häusern? Minus, von außen sind sie alle gleich, aber innen gibt es sehr viele Variationen. Minus, diese Gleichheit entsetzt mich. Leben eure Top-Leute auch in diesen Zylindern? Ich schätzte, in Anlehnung an die Länge der Züge, welche ungefähr 50 Ellen lang waren, dass diese Gebäude enorm groß waren, mindestens 300 Ellen im Durchmesser und über 100 Ellen in der Höhe. Die Worte Top-Leute unterstellen etwas von irdischen Vorstellungen von Status. Du stellst dir doch hoffentlich nicht vor, dass in einer höheren Zivilisation die Standards der Gerechtigkeit erlauben, dass Status eine Rolle spielt? Minus, ich kann mir nicht vorstellen, was der Status mit mehr Variation beim Hausbau zu tun hat. Warum baut ihr nicht einfachere, kleinere Häuser mit mehr Privatleben? Minus, kleinere Häuser mit getrennten Landteilen bilden ein System, das ihr Städte nennt, und solch eine Ineffizienz ist für uns undenkbar. Minus, warum ineffizient? Seite war auch sehr viel Land. Minus, wie lange ist dieses Rechteck? Minus, ungefähr 10 Kilometer. Ich entschied, dass die Breite im Bereich von 6 Kilometer liegen müsste, so dass so eine Fläche 60 km² groß war. Daraus folgte, dass dort 600 Menschen pro km² lebten. Ich habe mich sicherlich in Bezug auf eure Population geirrt. 600 pro km². Das ist doppelt so viel wie bei uns. Ich hatte den Eindruck, dass es weit weniger wären. Wenn ich den Raum sehe, den ihr noch übrig habt, muss ich zugeben, dass dies eine sehr clevere Lösung ist. Minus, deine Antwort amüsiert uns, weil du einen kleinen Fehler gemacht hast. Dein Komma steht an der falschen Stelle. Ich rechnete nach und kam zu dem lächerlichen Ergebnis von 6000. Stimmt, es können nicht 6000 sein. Minus, es ist so, Stiff. Was du auf dieser Fläche sehen kannst, beherbergt 6000 Einwohner pro km². Minus, das ist doch lächerlich. Wie könnt ihr das anstellen? Das ist 20 mal so viel wie an unserem überbevölkerten Land. Minus, das Wort Überbevölkerung ist purer Nonsens. Unsere Bevölkerungsdichte ist mindestens 100 mal so groß wie eure und wir reden nicht von Überbevölkerung. Ich begann mich unruhig zu fühlen. Das war Wahnsinn. Ich habe es gewusst. Ich hätte diese Konversation nie anfangen sollen, denn es führt zu nichts. Ich betrachtete das Bild vor mir mit neuem Interesse und versuchte, den Wohnraum dieser Leute auszurechnen. So befremdlich es aussah, deuteten keine Zeichen auf Überbevölkerung hin. Im Gegenteil, es war genug Platz, um die Zylinder und die Straßen, die durch das Waldgebiet liefen, waren in keiner Weise mit Leuten oder Verkehr blockiert. Das ist mit nichts vergleichbar, was wir kennen, und ich bin sprachlos. Minus, das ist die richtige Einstellung. In dieser Konfrontation mit einer komplett unterschiedlichen Welt, mit komplett unterschiedlichen Standards und komplett unterschiedlichen Philosophien versuchen wir klarzustellen, dass du keine Vergleiche ziehen kannst. Würdest du das tun, hielte dich das davon ab, diese Welt und ihren Stand der Entwicklung zu verstehen. Vergiss deine eigene Welt und versuche zu verstehen, was hier passiert. Versuche ohne Vorurteile unseren Erklärungen zu folgen, denn das allein ist schon schwierig genug. Der Grund für diese dichte Bevölkerung ist die geringe Landfläche auf unseren Planeten. Argo ist fast vollständig mit Wasser in Form von tiefen Ozeanen bedeckt, was uns eine Landfläche in der Größe von Australien übrig lässt. Sie ist verteilt auf eine Vielzahl von Inseln. Wir sind mit dem Problem konfrontiert, Milliarden von Wesen versorgen und beherbergen zu müssen, was notwendig ist, um das Ziel unserer Schöpfung auf der kleinstmöglichen Landfläche zu erreichen. Diese Anforderung wird uns bei der Planung unserer Infrastruktur und bei unseren sozialen Systemen auferlegt. Diese Anforderungen sind auf der Erde unbekannt, weil ihr genug Platz habt. Wir brauchten drei Dinge, um uns zu so einer hohen Ebene der Kultur zu entwickeln: Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz. Wir werden diese Konzepte einzeln erläutern, beginnend mit dem letztgenannten, der Effizienz. Du bist schockiert von der Größe unserer Gesamtpopulation, aber der Freiraum überrascht dich. Komisch, oder? Es wirkt nicht so befremdlich, wenn du erkennst, dass du nicht von der Anzahl der Leute, sondern von dem Platz, der übrig ist, schockiert bist, in einer deiner Meinung nach hoffnungslos übervölkerten Welt. Du bist von unserer Effizienz schockiert. Für uns ist es das normalste Ding in der Welt, weil wir ohne dieses Konzept einfach nicht existieren könnten. Ohne Effizienz würde unsere Welt sofort zusammenbrechen. Du wirst dich ständig an diesem Konzept in unseren Erklärungen stoßen, deshalb müssen